Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo ihr Lieben in nah und fern, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast-Universum. Ich heiße Sven und ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich habe nämlich heute hier eine ganz, ganz wunderbare Frau und Herzensseele an der virtuellen Strippe, die mir aus der Schweiz zugeschaltet ist, aus Zürich. Grüezi miteinander, die Melanie Forgeron ist hier bei mir. Grüß dich.
Grüezi wohl! Aus der Schweiz. Sonst jetzt müssen wir wieder Hochdeutsch. Ich kann es gar nicht.
Okay. Du kannst es gar nicht. Nee, du bist ja hingezogen. Für alle, die Melanie noch nicht kennen sollten, Melanie tobt sich seit ein paar Jahren auf den Opernbühnen der Welt aus, also zumindest hier in Europa und auch in Asien. Da müssen wir nachher mal drauf eingehen, dass du in Japan auch irgendwie da connected bist und die Leute immer mehr auf dich aufmerksam werden. Es ist ja spannend. Also Opernsängerin, sag mal, das ist ja fast so krass wie Tänzer werden. Wie bist du auf die Idee? Damals im Nürnberg, da bist du geboren, ne? Das weiß ich.
Ja.
Wie bist du auf die Idee gekommen, Opernsängerin zu werden? Lass uns doch mal ein bisschen unser Oberthema, was wir uns gewählt haben, Stimme. Und auch, weil wir beide uns über die buddhistische Praxis kennen, das Lotus-Sutra-Zitat, die Stimme verrichtet die Arbeit des Buddhas. Also darüber wollen wir uns diese Stunde so ein bisschen mit euch hier austauschen, beziehungsweise ihr seid dabei, wenn wir uns austauschen. Erzähl doch mal, wie kommst denn du dazu, Opernsängerin zu werden? Hattest du schon damals immer ein Abo in der Oper oder haben dich deine Eltern mitgeschliffen oder wie war das?
Ja, ich wurde geboren und hatte ein Abo. Nee, also ich wurde ja in Nürnberg geboren und lebte aber 25 Kilometer außerhalb von Nürnberg in Eckental. Das ist ein Dorf mit Bauernhöfen. Da bin ich aufgewachsen. Also ich bin zwischen Kühen aufgewachsen eigentlich.
Ach, du auch? Siehst du mal?
Ja.
Das möchte ich nicht missen.
Nee, ich auch nicht. Und dann ging ich eigentlich über die Musik. Ich glaube, die Musik war eigentlich immer in meinem Leben einfach ein zentraler Punkt. Wir haben in der Familie gesungen. Ich war in der Kirche, müsste man auch immer singen. Also, und das mochte ich auch. Das Singen in der Kirche mochte ich auch. Und dann ging ich im Kindergarten hat man viel gesungen, also und ich habe schon immer so gerne gesungen. Aber die Oper, die ist eigentlich, ich habe ja erst Geige studiert.
Krass.
Dann später, und die Oper habe ich einfach geliebt, als ich als Kind im Kinderchor gesungen habe, der Oper in Nürnberg, als Lebkuchenkind in Hänsel und Gretel. Das war, ich glaube,
14 Englein um mich stehen. Das kannst du wahrscheinlich.
Das ist der Abendsing. Das habe ich dann später, als ich dann Hänsel auf der Bühne sang, selber, habe ich dann wieder diese Engel. Das war, und ich glaube, das war prägend, würde ich sagen. Und ich mochte irgendwie so, dass man diese Fantasiewelt von so einem Wald mit so Bäumen und allem und Hexenhaus und in Nürnberg natürlich auch mit echten Nürnberger Lebkuchen dran, die man danach mit nach Hause nehmen durfte. Darf man nicht unterschätzen, als Kind ist das natürlich auch ziemlich cool. Und ich glaube, dort habe ich die Oper auf jeden Fall mal lieben gelernt. Aber dass ich selber jetzt Opernsängerin werden würde, das stand überhaupt gar nicht zur Diskussion. Ich wollte jahrelang Säuglingskrankenschwester werden eigentlich. Ja, aber dann kam die Musik, eben mit der Geige ging ich dann los zu studieren, mit 15 neben der Schule.
Krass.
Da konnte man in so einem Frühförderprogramm, konnte man da so losgeigen. Und dann habe ich da losgegeigt.
Wow.
Und dann habe ich auch wieder aufgehört zu geigen, als ich angefangen habe zu singen. Also ich habe die Geige beendet und dann habe ich angefangen, Oper zu studieren. Und irgendwie hat es mich da mehr gepackt, weil ich liebe halt auch, also ich finde eben Stimme, wie wir unser Oberthema haben, ist einfach für mich viel leichter auszudrücken gewesen als jetzt erstmal diese Geige und die ganze Technik, bevor dann der Ausdruck überhaupt kommt. Das war für mich irgendwie nicht so unmittelbar wie die Stimme. Und Dann begann meine Reise mit der Stimme. Und ich glaube, es ist einfach, mein Lebensweg ist die Stimme. Es ist, jetzt wird es immer klarer, so in der Mitte, Mitte von 40.
Und sag mal, aber das heißt, deine Familie war dann doch sehr musikalisch, ne? Weil ich erinnere mich, ich bin ein Kneipenkind. Das Einzige, was bei uns an Musik lief, war die Jukebox mit deutschem Schlager der 70er und 80er.
Yes.
So bin ich aufgewachsen. Vielleicht noch ein bisschen Bee Gees zu Hause, aber ich meine, man kann Bee Gees mögen, aber musikalisch ist es jetzt auch nicht das Raffinierteste. Mal abgesehen von den schönen Stimmen, die da gut zusammengebaut sind. Meine ersten Begegnungen wirklich mit klassischer Musik war ein ganz bisschen im Gymnasium dann, weil ich dort wirklich eine tolle Musiklehrerin, auch einen tollen Musiklehrer hatte. Da wurde ich ein bisschen rangeführt. Aber eigentlich so richtig erst mit der klassischen Musik kam ich in Verbindung, weil mein Mann, ne, mit dem ich ja jetzt 17, 18 Jahre zusammenlebe, einfach von Kindheit an mit ins Basler Konzerthaus genommen wurde und dort halt einfach von der Mama einfach da rangeführt wurde, ne? Und der ist da richtig verbunden mit. Wurde bei euch zu Hause viel Klassik gehört oder ging es eigentlich nur um so klassisches Liedgut, das ihr einfach zusammen gesungen habt gerne, oder wie kann ich mir
das vorstellen? Ich glaube, hier gibt es so eine verschiedene Kombinationen. Also mein Vater war ein großer Fan von klassischer Musik und ich glaube, er ist eigentlich so die treibende Kraft in der Klassik bei mir gewesen. Er hat so uns auch immer mitgenommen in die Meistersingerhalle in Nürnberg. Da konnte man dann auch so Sinfoniekonzerte hören und Kinderkonzerte besuchen und so. Meine Mutter hat immer Reinhard May gehört und Nana Mouskouri.
Na gut, aber auch ganz, also.
Das war, ja.
Nana Mouskouri, ganz großartige Sängerin, ja.
Super. Und wir haben aber viel Volkslieder gesungen. Ich war auch im Pfadfinderchor. Und da wurde natürlich voll viel dieses deutsche Volkslied gut gesungen. Also in einem kühlen Grund, da geht er. Also wirklich die Klassiker.
Ja.
Und die prägen mich ja auch. Ich singe ja auch total viel Lied. Also ich bin auch ganz stark zu Hause in dieser Poetik und Lied. Mhm. Ich glaube, es ist eine Kombination. Die Oper ist, glaube ich, fast für meine Familie, dass keiner irgendwie Musiker, die sind Elektrotechniker und Ingenieure, vielleicht sogar ein bisschen zu elitär. Ich glaube, die fanden es schon ein bisschen schräg, dass ich dann irgendwie, ich habe viele schräge Sachen gemacht, aber dann kam natürlich noch die Oper, weißt du? Davor hatte ich noch gemodelt, es war auch schräg. Es war alles irgendwie so, okay Melanie, wenn du denkst, dass das,
okay, ja,
dann probier das mal aus, ne? Aber guckst mal, dass du den richtigen Abschluss machst, ne? Aber die Oper, ich weiß es nicht. Ich war einfach, ich finde diese Power von der Musik und dieses Zusammenspiel von so vielen Menschen und Faktoren, damit dieses überhaupt entstehen kann. Das finde ich nach wie vor
Wahnsinn.
Phänomenal.
Ja, Wahnsinn, also. Ja. Ich meine, ich kenne es ja von in Ansätzen als Schauspieler, das ist ja auch schon irre, wie dann alles zusammenkommt und Endproben und Generalprobe und dann Aufführung und dann geht der Funke über und die Leute sind begeistert. Oder auch meine Ansätzen habe ich natürlich auch gesungen, ne? Weil du gerade von In einem kühlen Grunde erzählst, also die Comedian Harmonists, ja, die genau. Ich irgendwie im Jahrtausendwechsel auch gesungen und gespielt habe, da war das natürlich auch, ne? Also, und das ist natürlich toll, wenn du dann fünfstimmig mit fünf Männern da auf der Bühne einfach diese alten Lieder da präsentierst. Aber bei der Oper ist es ja nochmal so, du musst ja einfach auch stimmlich so unfassbar sensibel und on top und mit dir in Self-Care sein, sonst bist du ja wirklich lost. Ne? Also ich habe einen riesen Respekt davor, was ihr da, du und deine Kollegen da macht und was ich
es ist einfach natürlich eine hohe Kunstform. Also Operngesang ist eben eine Kunstform, die trainiert werden muss. Und die Stimme braucht eine sehr große Pflege und eine sehr stabile Technik, wenn man irgendwie mehr als 10 Jahre singen will, gesund. Das Nervenkostüm muss gepflegt sein. Das ist auch ein stressiger Beruf oder ein anspruchsvoller Beruf. Und wenn man so authentischen Ausdruck bevorzugt oder Rollen, auch Rollenstudium wirklich zu gucken, wo klickt die Rolle in meinem System, dann braucht es auch eine sehr starke Selbstreflexion und ein sehr starkes Auseinandersetzen mit wer bin ich, was drücke ich aus, was mache ich, also als Mensch. Und ich glaube, diese Kombination, die ist einfach, ich finde, die ist einfach toll.
Was ich spannend finde, ist, dass ja Gesang eigentlich die unmittelbarste Form von Schwingung ist, die ein Mensch erzeugen kann. Du hast vorhin erzählt, dass du irgendwann die Geige sein gelassen hast, weil das ist ja eigentlich sozusagen ein Hilfsmittel, was man benutzt, um eine Schwingung, um eine Energie in den Raum, zu dem Zuhörer im Idealfall zu senden. Und mit der Stimme machst du das ja mit deinem eigenen Körper. Da benutzt du kein Instrument, sondern dein ganzer Körper, dein ganzes Wesen, deine Seele ist dein Instrument. Und das finde ich immer wieder spannend, weil ich versuche, wahrscheinlich geht's dir ähnlich, ja immer mehr, seitdem ich die buddhistische Praxis mache, aus dieser Schwingungsperspektive, aus dieser Perspektive der Energie zu schauen, wie das Leben funktioniert, und habe da auch immer wieder wirklich sehr spannende Aha-Erlebnisse, weil das, was wir als Realität bezeichnen, ist ja oft gar nicht das, was die Realität ist, sondern die Realität manifestiert sich über Schwingung, ne? Gedanken, ja. Worte und Taten. Das sind ja die drei Ursachen, wie wir Karma schaffen, ne? Und da sind wir schon irgendwie in unserer Praxis auch. Darf ich dich kurz fragen, wann hast denn du angefangen zu praktizieren? Ich weiß noch, wir haben uns auf einem buddhistischen Künstlertreffen mal getroffen oder kennengelernt. Das einzige Mal haben wir uns da real getroffen. Seitdem sind wir einfach über Social Media verbunden. Ich glaube, das war 2008 oder 2009 muss das gewesen sein oder ein bisschen später. Wann hast denn du angefangen zu chanten?
Angefangen zu chanten habe ich 2009. In Aachen. Das kann sein, dass das 2009 war. Ja, das kann sein. Ich habe da angefangen, nachdem ich lange auf der Suche war nach, was kann mein Glaube irgendwie sein oder was kann mein Nährboden sein für, warum ich überhaupt leben will oder wie ich leben will, weil ich war da in so einer Theaterkrise, was alle Künstler auch mehrmals durchmachen im Leben, zu fragen, was mache ich hier, warum mache ich das, ist das das, was ich will? Und da habe ich angefangen zu praktizieren. Auf einer Party habe ich gehört, wie jemand darüber gesprochen hat und hat gesagt, ja, und das ist so ein Mantra, da kann man so chanten und ne, so. Und ich habe dann gedacht, ich hatte mir die Woche vorher nämlich so ein dickes Buch über Zen-Buddhismus, glaube ich, gekauft und habe angefangen zu lesen, habe gemerkt, da komme ich irgendwie nicht rein. Ich brauche irgendwie jemanden, der mir ein bisschen hilft oder so. Es muss leichter sein für mich irgendwie, also praktischer. Genau, und da hat die so erzählt und dann habe ich so gesagt, okay, cool, das finde ich interessant. Wie heißt das Mantra? Dann hat sie Nam-myoho Renge-kyo genannt und ich hatte das schon mal gehört. Weil meine beste Freundin aus Berlin, die hat mir damals schon davon erzählt, aber ich habe mir nicht getraut, das zu machen, weil sie hat gesagt, wenn du loschantest, da gibt's eine unglaubliche Wirkung. Und ich hatte dann total Angst, dieses Mantra zu machen. Deswegen habe ich es nicht gemacht.
Okay.
Aber dann ist es mir wieder entgegengekommen. Und dann dachte ich, okay, zweimal passiert das nicht zufällig. Und die Buddhistin, mit der ich dann anfing zu praktizieren, die wohnte wirklich ungelogen, ich glaube, 600 Meter ungefähr von meiner Wohnung entfernt, wo ich gewohnt habe, und die war am Theater Schauspielerin.
Wie praktisch.
Und die hat dann gesagt, komm doch jeden Morgen einfach vor der Probe bei mir vorbei um 8:30 oder so oder 9 und dann machen wir das zusammen und dann gehen wir zusammen zum Theater. Und so habe ich angefangen zu praktizieren und auch sehr konsequent von Anfang an, weil ich gemerkt habe, es macht eine große Veränderung in meinem ganzen System. Mhm. Ja, das war sehr, sehr schön.
Ach guck mal, da haben wir auch eine Parallele. Ich habe auch so ziemlich zu Beginn nachdem ich mit der Schauspielschule fertig war und mein Anfängerengagement damals in Celle hatte, da habe ich auch angefangen zu praktizieren. Aber die nächsten Personen, die damals gechantet haben, das war 96, habe ich angefangen, ne, im Herbst 96, waren dann irgendwie 80 Kilometer entfernt in Hannover. Da gab es so eine kleine Studentengruppe. Da gab es einfach keine Buddhisten. Ne? Also ich weiß nicht, 2009 war es schon ein bisschen was anderes. Zumindest Buddhisten, die diese Praxis machten. Aber ich habe es auch über eine Kollegin kennengelernt, ne, die bei uns einen Gastauftritt hatte. Und dann irgendwie über Zufälle bei mir übernachtet hat, weil die vergessen hatten, für sie ein Hotelzimmer zu organisieren. Und der Regisseur, mit dem ich befreundet war, wusste, ich habe eine große Wohnung, kann die Katrin ein, zwei Nächte bei dir pennen? Und dann hat die morgens gechantet und ich habe mich total lustig gemacht und habe irgendwie so, was ist das für ein Scheiß, was machst du da, ist doch total bekloppt und so. Und sie erzählte mir dann, sie war nicht so krass, dass sie dann sagte, passiert ganz viel Schlimmes, sondern sie meinte, damit hast du die Möglichkeit, alles in deinem Leben zu verändern. Und ich so, hier, Merkst du selber, ne? Ja. Das funktioniert sowieso nicht. Also ich so in meinem Skorpion, weißt du, so, ich weiß es sowieso besser. Und sie hat mich aber gekriegt, weißt du, so auf diesem Challenge-Ding, so, mach das mal 3 Monate und zwar konsequent, egal was passiert. Und nach 3 Monaten entscheide, ob es was in deinem Leben macht oder nicht, ne? Dann habe ich mich da damals in Celle hingesetzt, ganz alleine. Und habe wirklich morgens und abends, frag mich nicht mehr wie, dieses Gongyo gelernt. Also damals gab es auch noch diese lange Version, weißt du, morgens 5-mal, überhaupt erstmal das Lotus-Sutra und dann chanten und abends 3-mal. Ja. Ich habe das durchgezogen und bin durch die Hölle gegangen. Es war überhaupt nicht lustig und es passierte nichts Tolles erstmal für mich, sondern nur ganz viele üble Sachen, die hochkamen. Also da ging richtig so ein Eiterbrocken in meinem Leben auf, energetisch betrachtet, ja. Ich habe es durchgezogen. Danach wusste ich, okay, da passiert wirklich eine Menge und seitdem begleitet mich. Kann gar nicht anders. Ich wüsste gar nicht. Also das ist so in Fleisch und Blut übergegangen und es hilft mir. Es hat mir wahnsinnig geholfen, wirklich, was du vorhin sagtest, nur um jetzt den Bogen zu schließen, eine Klarheit im Leben zu bekommen, einen Fokus zu bekommen. Warum bin ich überhaupt hier? Warum mache ich das? Warum hüpfe ich zum Beispiel auf der Bühne rum oder jetzt mehr oder weniger vom Mikro? Und was ist überhaupt mein innerer Antrieb zu leben? Genau. Das hatte ich vorher nicht.
Ja, ich hatte das auch nicht. Und auch ich habe auch dadurch erstmal verstanden, auch wie traurig ich damals zu der Zeit war. Also oder so innen, wie viel Traurigkeit da war. Und habe also den Entschluss einfach für mich gefasst, so ich möchte total glücklich sein in meinem Leben. Das heißt nicht, dass ich permanent lächelnd durchs Leben rennen muss, aber Glück bedeutet für mich zum Beispiel auch, ehrlich zu sein mit mir selber und mit allen um mich rum. Authentisch zu sein und kraftvoll zu sein und nicht irgendwie rumzueiern und rumzuschlingern, damit es irgendwie erträglich ist. Und das ist einfach nicht mein Ziel. Mhm. Und diese Energie, die sich eben verändert, wie du schon gesagt hast, dadurch, das finde ich, also auch jetzt, wenn es irgendwie eine Krise gibt, dann haue ich mich vor Gehornsohn. Das ist das Erste, was ich mache.
Okay, also
das ist doch einfach ein toller Zufluchtsort, wenn man total orientierungslos ist. Also einfach auch nur schon mal so, ohne eine Lösung. Also und dann kann man einfach, man weiß, was man machen kann.
Ja,
oder?
Um ganz kurz für die Leute abzuholen, die Praxis nicht so kennen. Also der Gehonsan ist eine Schriftrolle, die im 13. Jahrhundert von dem Nichiren Daishonin, einem der Reformatoren des Lotus Sutra, eingeschrieben wurde. Also, und dort ist die Zeremonie in der Luft aufgeschrieben. Und das finde ich ganz süß, dass du jetzt das Wort Zuflucht verwendest, weil ich habe vor ein paar Wochen in einem meiner Podcast-Beiträge auch darüber gesprochen, dass ich, wenn ich chante, diese Zuflucht nehme, und zwar an den Ort, wo sozusagen die Buddha-Natur pulsiert, wo ich teilnehme, wo ich mich damit verbinden kann, wo auch alle Unterstützer im Universum irgendwie mit teilnehmen und eigentlich sich hinter mich setzen, die schützenden Kräfte des Universums und mit mir gemeinsam diese Buddha-Natur feiern. Ne, und finde ich ganz schön, weil Zuflucht wird eigentlich in unserem buddhistischen Kontext selten benutzt, das Wort.
Ne, das stimmt.
Oft in anderen buddhistischen Richtungen, aber ich mag das ja zu gucken, wo sind da eigentlich auf der übergeordneten Ebene auch die Verbindungen und wo werden einfach nur andere Begriffe benutzt. Also um ganz kurz den Gehonsan zu erklären. Gehonsan heißt das Objekt der Verehrung zur Verwirklichung der Buddhaschaft in deinem Leben. Oder zur Betrachtung. Oh, scheiße, siehste.
Es gibt verschiedene Beschreibungen dafür, ne?
Gehonsan.
Also das Objekt zur Verehrung der Buddhaschaft in deinem eigenen Leben gibt's, glaube ich.
Genau.
Ja, aber es, zur Betrachtung des eigenen Herzens, es gibt wirklich viele. Das Fenster zum Universum.
Sehr schön. Ah, ich freue mich so. Ich freue mich immer, mich mit Leuten auszutauschen, die das auch machen und die damit Erfahrung gemacht haben. Darf ich dich mal fragen? Wir sind jetzt gerade so ein bisschen hängen geblieben zu der Zeit, als du im Theater in Aachen warst. Dann hast du angefangen zu chanten. Wie geht denn dir das, wenn du morgens chantest? Ist das für dich auch so ein bisschen Aufwärmtraining mittlerweile für deine Stimme?
Weil nee.
Das wird ja, dieses Mantra wird ja immer wiederholt. Namyoho Renge Kyo. Und für mich ist es zum Beispiel als Sprecher mega
wichtig. Ja, für Sprechen ist es gut. Also für mich ist es so, dass ich auf jeden Fall Aufwärmen von Atemenergie, also dieses lange ausatmen, auf einen ausatmen, und dann wieder tief einatmen und weiter. Das auf jeden Fall. Das beruhigt natürlich auch unglaublich das Nervensystem und bringt einfach die ganze Balance her. Für Singen brauche ich, aber das ist wahrscheinlich individuell auch sehr verschieden, ich brauche wirklich so dieses diese Zeremonie am Klavier. Summen und und Kopfstimmen und
Tonleiter.
Und dann die Tonleitern und genau, das ist, ich gehe dann an mein Instrument und singe mich dort ein. Ne? Aber ja.
Aber das Klavier hast du auch schon quasi als Kind gelernt, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich war als Kind erstmal Leichtathletin jahrelang.
Was? Also von mir. Ach so.
Ja. Ich war ja, in Eckental und dann wurde ich war wirklich gut. Ich war Weitsprung deutsche und bayerische Vizemeisterin und dann habe ich Siebenkampf gemacht und so. Also ich war ganz krass drauf. Und dann habe ich kein Instrument gespielt, außer die Geige. Das war wirklich mein Instrument. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und dann mit 15, dann wurdest du plötzlich so gefragt, und dein zweites Instrument, das Harmonieinstrument ist bei dir. Was soll ich hier eintragen? Okay. Und dann habe ich angefangen, Klavier zu lernen mit 16, 17. Also wirklich katastrophal schlecht. Ich habe auch ein Klavier dann bekommen sogar und es stand dann da und ich habe mich gefürchtet, weil natürlich auch wie bei der Geige der motorische Ablauf und die Rechts-Links-Verknüpfung beim Klavier, das muss man einfach früh anfangen, sonst ist wirklich unwürdig. Aber ich muss dann auf das Prüfungsniveau natürlich kommen es war wirklich unwürdig.
Ich erzähle da gleich noch was. Ja, unwürdig finde ich super als Begriff.
Es war wirklich unwürdig. Und dann diese Klavierabschlussprüfung, das war, also ich meine, ich durfte einfach nochmal anfangen und die haben so getan, als wäre das im ersten Stück alles nicht passiert. Ich habe einfach gezittert, weil ich wusste, es wird ein Galopp in die Hölle.
Und, aber die wussten also doch, du willst für Stimme studieren.
Damals habe ich eben noch nicht für Stimme studiert. Damals habe ich Geige und Nebenfach Klavier studiert. Oh. Und im letzten Jahr von der Geige habe ich dann eben angefangen, parallel Gesang zu studieren. Aber da war das Klavier schon schlecht abgeschlossen. Ja. Und ich nehme das Klavier jetzt wirklich zum Einsingen. Ich begleite die Schüler aber rudimentär. Das stört die Schüler total, wenn ich spiele. Es ist störend. Ich kann es einfach nicht gut. Es ist einfach eine Tatsache. Man kann nicht alles können. Ich habe mich irgendwann mal entspannt. Es geht einfach nicht so. Und deswegen, das Klavier ist für mich eigentlich, ich habe ein bisschen Angst immer vor dem Klavier, wenn ich so dran denke.
Ah, bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe so ein bisschen eben als Kind kam irgendwie auf die Idee, dass ich so, damals in den 80ern waren diese Heimorgeln so ganz, also diese ersten elektronischen Orgeln ganz furchtbar. Und irgendwie kam ich auf die Idee, das lernen zu wollen. Und dann hatten wirklich meine Eltern, die nur mit Musik gar nichts am Hut hatten, hatten mir diese Möglichkeit gegeben, so ein bisschen Unterricht zu nehmen. Dadurch habe ich Noten lesen gelernt, was wirklich hilfreich war. Und kannte so ein bisschen so ein paar Akkorde auf dem Klavier dann und so. Ne? Und dann habe ich angefangen, so während der Schauspielschulzeit, weil ich das unglaublich cool fand damals, ne, irgendwie in Anfang der 90er Saxophon, was irgendwie ein ganz geiles Instrument ist, aber zum Proben zu Hause ist eine Katastrophe, weil du eigentlich nur Ärger mit den Nachbarn hast, weil es wahnsinnig laut ist. Und jetzt habe ich mir vor vier Jahren habe ich mir einen Traum erfüllt und deswegen muss ich so lachen, weil du vorhin unwürdig sagtest, ne? Ich habe angefangen, Cello zu lernen.
Oh, schön.
Oh, aber ich kann dir sagen, ey, seitdem, ich habe so eine Hochachtung für jedem, der ein Saiteninstrument spielt, weil das ist so scheiße schwer, ey. Du hast nach 2 Jahren immer noch keinen sauberen Ton und so, also zumindest ich, ne, wie ich das mit meinem Probenpensum auf die Reihe kriege als wirklich Hobby, mein Riesenkotau, dass du sogar Geige studiert hast. Mit 15 bist du dann
ich war ja auf der Waldorfschule in Nürnberg. Ja. Und dann gab es damals das Konservatorium, das ist jetzt die Musikhochschule, das gab es damals, gab's das, und da gab es die Möglichkeit, als Jungstudent hieß es, konntest du neben der Schule quasi anfangen, dort Unterricht zu haben und auch an bestimmten Fächern teilzunehmen. Und genau, das habe ich dann.
Aber wie ist denn, das interessiert mich wirklich, wie ist denn dieses mit das schwerste Instrument, was man überhaupt lernen kann, in dein Leben gekommen, wenn deine Eltern jetzt nicht...
Das war wegen dem Papa, der hat einfach gesagt, wir gehen in die Meistersingerhalle und da war so ein Konzert, ich denke mal, das war wahrscheinlich Mendelssohn-Violinkonzert mit Orchester und da war so eine begabte, junge, asiatische Violinistin, die wahnsinnig toll gespielt hat und ich dachte, das will ich auch. Dann kam die Geige zu Weihnachten, als ich glaube, 6 oder 7 war, habe ich die Geige zu Weihnachten bekommen. Und dann fing ich mal an, darauf rum zu Kratzen und dachte, wow, Mendelssohn Violinkonzert.
Klingt aber anders.
Okay. Klingt anders, dachten auch alle anderen in der Wohnung wahrscheinlich auch. Aber bei uns war es dann irgendwie so, ich war schon auch begabt, ich kam dann schon auch gut voran, aber ich wusste nicht, dass das auch so krass viel Arbeit sein würde, bis man dann irgendwann mal so, also wirklich spielen kann.
Unfassbar schwierig.
Es ist wirklich schwierig. Dann habe ich irgendwie, blieb ich dran. Und dann, wenn ich immer keine Lust mehr hatte, dann ist meine Mutter einfach sehr klar gewesen mit, wenn man was anfängt, dann muss man es auch weitermachen. Deswegen habe ich dann in den Krisen, wo ich so dachte, ah nee, ich will lieber rausgehen, muss ich dann üben und weiterspielen. Und dafür bin ich auch dankbar für diese Disziplin, die ich gelernt habe. Das habe ich wirklich gelernt, dass man, wenn man was will, dann muss man dranbleiben, auch wenn man es gerade im Moment vielleicht nicht mehr fühlt. Und deswegen ist es die Geige einfach. Ich glaube, weil ich fasziniert war davon, Orchester, finde ich einfach auch, ich meine, es ist so toll. Zusammenklingen von so vielen Instrumenten, das finde ich einfach.
Da erinnere ich mich, ich mache mal eine kleine Geschichte, die ich erzählen möchte. Als ich in der Jugendabteilung der buddhistischen Gemeinschaft ganz aktiv war, gab es die Marlene, auch eine Halbasiatin. Und sie hat damals immer erzählt, sie hat immer Kulturbeiträge gemacht, sie hat auf ihrer Geige vorgespielt, sie hat Geige studiert zu diesem Zeitpunkt und sie hat immer gesagt, mein Ziel ist es, mit dieser Praxis, und dafür hat sie alle ihre Einsätze gemacht, bei den Berliner Philharmonikern zu spielen. Und ich sag dir, wir haben seit 3 Jahren ein Abo bei den Berliner Philharmonikern. Marlene sitzt fast jeden Abend mindestens als zweite Geige dort und hat das umgesetzt. Und da weiß ich einfach, okay, diese Praxis, weil du eben auch sagtest, Disziplin. Ich bin sonst kein disziplinierter Mensch. Also als Skorpion ist das schwierig, ne? Weil du eigentlich immer die Tendenz zu Exzessen und so hast. Ich glaube, als Fisch, das darf ich, glaube ich, sagen, ich sage dein Alter nicht und wann du geboren bist, aber du bist vom Sternzeichen Fisch, ist ein bisschen entspannter, glaube ich. Disziplin und die Wünsche verwirklichen, da würde ich gerne ein bisschen weiter forschen jetzt, weil das Geigenthema sind wir, glaube ich, durch. Für mich würde interessieren, wie bist du denn auf Stimme umgeswitcht, wenn du eigentlich im Endjahr deines Geigenstudium warst? Wie kamst denn du dann auf die Stimme? Oder wurde die wach? Oder wurde
die war ja eigentlich immer da. Ich habe ja immer in Chören gesungen und durch meine Musikalität fiel ich da natürlich auch immer auf und konnte dann auch kleine Soli machen und sowas. Aber das zu studieren, ich weiß gar nicht genau, wie genau dann plötzlich das kam, aber ich habe eines Tages einfach so für mich gefühlt, ich möchte einfach lieber singen. Natürlich, wenn man dann in so einem Konservatorium ist, dann siehst du natürlich auch die anderen Instrumente und die Sänger, dann wenn man im Orchester dann sitzt und spielt, was ich auch gemacht habe, dann steht da eine Sängerin und singt zum Beispiel mit Orchester. Das fand ich eben einfach dann irgendwie toller. Und dann habe ich aber natürlich das Thema von Schüchternheit, das gibt's in meinem Leben auch. Und alleine stehen und singen ist schon irgendwie nochmal was anderes als im Orchester sitzen und spielen. Ne? Also dann habe ich einfach so für mich gedacht, war ich dann schon alt, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, muss ich wirklich lachen. Das war wirklich so, dass sie gesagt haben, ja, wenn du jetzt noch ein zweites Studium machst, dann bist du eben schon alt. Mit 23 oder 24 krass, bist du dann schon alt. Muss man gucken, also es muss dann wirklich gut werden, ne? Eben weil du dann schon alt bist. Aber dann habe ich mich so damals erkundigt, so in Deutschland, welche Professorin an welcher Hochschule hat den besten Schnitt, Leute an die Theater zu bringen, weil ich wusste schon, also wenn ich die Geige abschließe und was Neues mache, dann muss das einfach klappen für einen Job. Und dann habe ich in Hannover meine Lehrerin gefunden, in Köln, Klesi Kellimog, mit der habe ich auch viele Kurse gemacht. Die war auch auf jeden Fall ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Und Carol Richardson, mit der habe ich dann studiert. Und ich wollte mich dann einfach für diese Aufnahmeprüfung in Hannover perfekt vorbereiten. Das hieß aber auch damals schon, du fährst schon vorher zu der Lehrerin hin und arbeitest mit ihr, damit sie überhaupt sieht, würde sie dich aufnehmen, kannst du die Technik umsetzen, kommt ihr gut zusammen? Und dann habe ich angefangen, Gesangsstunden zu nehmen, privat, in Nürnberg, gar nicht so lange, bevor die Aufnahmeprüfung in Nürnberg kam. Mein erstes Jahr war in Nürnberg. Und ich glaube, wenn man Geige studiert hat und eine einigermaßen gut entwickelte Stimme mit sich bringt, der Schritt ist gar nicht so weit. Weil Geige spielen ist eigentlich Singen auf der Geige. Ich meine, das ist wie Singen. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und dann angefangen. Und dann war ich einfach drin. Und dann habe ich mich entschieden, dann in Hannover weiter zu studieren. Und da habe ich dann auch zu Ende studiert.
Wie lange warst du in Hannover? Weil ich komme ja aus der Ecke. Ich habe ja auch ein paar Jahre in Hannover gelebt. Ich komme ja dort aus Niedersachsen vom Land. Wie lange warst du da und zu welcher Zeit?
5 Jahre. Von 2000 bis 2005.
Nein!
Yes.
Melanie, wir haben 5 Jahre in der gleichen Stadt gewohnt.
Ja, du verarschst mich.
Ich bin 2000 nach Hannover, aus Celle nach Hannover gegangen und 2004 dann nach Berlin gezogen. Krass.
Wo hast du in Hannover gewohnt?
In der
Was
List.
Ist dein Favorite Spot? Ich auch.
In der Flügge-Straße, Wedekindplatz. Beim Café Lulu um die Ecke.
Kenne ich alles. Warte, wir haben Kollenrothstraße gewohnt.
Ach du Kacke, ey. Also sorry. Ja, aber
alles, siehst
du,
alles total nah.
Ist das krass? Yes. Da gab es eine ganz kleine Enklave, nenne ich das jetzt mal, von BuddhistInnen. Und wir waren alles quasi Studis oder gerade so irgendwie, ne, auf dem Weg ins Berufsleben und so. Das war richtig geil dort, weil dort gab es halt einfach wenig Leute, die gesagt haben, so machen wir das schon immer und so muss das gemacht werden, sondern wir haben wahnsinnig viele Leute sind zu uns gekommen und haben irgendwie da Bock gehabt, die Praxis auszuprobieren und so. Ach, guck mal. Und da haben wir immer dafür gechantet, irgendwie, dass die Lotusblumen hier irgendwie im Hannoveraner Sumpf irgendwie auftauchen. Ach, guck mal, das ist ja geil. Guck mal, da sind wir uns ja, in den Weg gelaufen.
Da kannte ich den Buddhismus noch nicht.
Das ist später. Du hattest 2009, hattest du vorhin gesagt. Ne?
Genau. Die 5 Jahre in Hannover, tolle Zeit. Ich habe Hannover geliebt, muss ich sagen.
Ich liebe es auch.
Ich finde es eine super Stadt.
Ich finde auch. Also es gibt ja immer so, ich glaube ja, das ist so ein Imagepflege von den Hannoveranern selbst, dass nicht so viele dahin ziehen, dass sie selber verbreiten, Hannover ist dröge und langweilig. Ich muss sagen, Hannover, die Leute sind super dort. Ich mochte das sehr. Es gab eine gewisse Verlässlichkeit. Schöne Stadt, auch energetisch schön aufgeladen mit Ausweich- und Reinigungsplätzen. Der große Maschsee, die Listermeile und die Herrenhäuser Gärten.
Eilenriede
mit Listermeile. Die Eilenriede in so einem Dreieck in der Stadt verteilt, sodass irgendwie die Energie dort gereinigt werden kann mit großen Naturgebieten. Es ist alles dort vorhanden. Es gab ein schönes Theater zu der Zeit, war Kriegenburg und so, ne, irgendwie sehr, sehr präsent, als ich dort war in unserer Zeit, als wir dort gelebt haben. Ich finde Hannover super. Ich muss mal kurz ein
ich auch.
Halleluja nach Hannover schicken.
Halleluja nach Hannover.
Darf ich dich was Persönliches fragen? Weil du hast jetzt erzählt, du hast dann 2009 angefangen und hattest erst so ein bisschen so ein paar Jahre, hattest das schon vorher mal gehört, aber so ein bisschen Sorge, weil dir gesagt wurde, es kommt ganz viel an die Oberfläche. Was war denn für dich der Grund, als du es dann ausprobiert hast in Aachen, dran zu bleiben? Gab es so ein Aha-Erlebnis, wo du gemerkt hast, Alter, das geht so tief und ist so effektiv, das mache ich weiter? Oder kam das erst im Laufe der Jahre und du hast es eigentlich so gemacht, weil es sich ganz gut anfühlte und so ein bisschen dich gewellnessed hat, oder?
Nee, also ich glaube, ich bin nicht der Wellness-Chanter, ich bin wirklich so auch der Katalysator-Chanter, würde ich es mal nennen. Und bei mir hat es ganz, ganz viele Sachen an die Oberfläche geholt, die da irgendwie im Sumpf schlummerten und mich eigentlich stark abhielten von Lebensfreude und vom Leben eigentlich eher. Und ich glaube, dran geblieben bin ich einfach, weil ich wusste, wenn ich diesen Sumpf, wo ich natürlich keine Ahnung hatte, wie tief der dann wäre, die nächsten 10 Jahre, aber wenn ich da mal ein bisschen Licht reinbringen würde, dann könnte ich so die Version von mir selber werden, die ich eigentlich fühle, die ich sein sollte. Und dass der Weg dann so wirklich, sage ich mal, tiefer, das konnte ich da nicht ahnen. Aber ich glaube, man wächst eben auch an seinen Erfahrungen dann. Und dann habe ich natürlich auch viele Wohltaten sehr schnell gespürt und auch bekommen. Und da habe ich natürlich auch so gemerkt, aha, Ursache, Wirkung, das funktioniert wirklich. Da habe ich gemerkt, das funktioniert wirklich. Und ein total schönes Bild für mich war irgendwie so, es hat eine Buddhistin in so einer Sitzung gesagt, die hatte so ein Taschentuch über die Finger, also die Finger so durch so ein Taschentuch gedrückt und dann haben nur oben die Finger rausgeguckt und hier lag so das Taschentuch. Und dann hat sie eben so gesagt, dass wir darunter eben immer alle verbunden sind. Und als Fisch hat man manchmal so dieses Gefühl, dass man so ganz alleine in einem Umfeld schwimmt, was nicht das Umfeld von einem Fisch ist, weil es kein Wasser hat. Und dann, aber die Verbindung ist eben da, dieses sich so alleine fühlen und so verloren fühlen. Das habe ich dann irgendwie auch stark gespürt, dass es eben Konsequenzen hat, was man da oben macht, also wenn man da unten verbunden ist. Und das fand ich ein sehr schönes Bild, wo ich dann mehr auch anfing, achtsamer umzugehen mit meinen Mitmenschen und mit meiner Umgebung. Also,
Das ging mir auch so. Das fand ich auch toll, weil du vorhin sagtest, du hast dir dann mal so ein Buch über Zen-Buddhismus gekauft und so. Das ist spannend, wir haben wirklich viele Parallelen. Ich war immer attracted by Buddhism. Ja, ja, auch schon in, ne, so mit 18, 19 und so, und dann habe ich mir versucht mal da irgendwie mich schlau zu machen. Ich habe es nicht verstanden. Und das Chanten war deswegen so geil, ne? Ich habe mit 25 dann angefangen. Weil ich musste erstmal nichts wissen. Katrin meinte damals zu mir, je weniger du weißt, desto besser. Dann hast du eine unmittelbare Erfahrung, ohne dass du etwas weißt, dass es trotzdem wirkt. Und dann war natürlich toll, als ich dann ein Jahr später dann auch zu anderen Buddhisten mehr Kontakt hergestellt hatte, weil es sich dann sehr intensiviert hatte und ich auch Unterstützung brauchte, weil Katrin wohnte in Bremerhaven, ja, also Hannover, Bremerhaven, das war irgendwie, das war trotzdem toll, sie hat mich wirklich toll unterstützt, gerade in den ersten paar Wochen, weil da echt Dreck hochkam und ich gedacht habe, scheiße, ey, was passiert hier gerade, ich habe das nicht mehr unter Kontrolle, weil ich zum ersten Mal mit mir selber in Verbindung war und gemerkt habe, boah, ich spiele ja eigentlich mein ganzes Leben lang nur eine Fassade vor und was da drunter steckt, ist ja hochgradig verwundet. Ja? Ja. Und das hat so viel, das habe ich gar nicht unter Kontrolle gehabt und im Lauf der Jahre dann schon. Und dann habe ich Verbindung hergestellt zu den Buddhisten in Hannover und dann auch nach Bremen und die Hamburger Buddhisten. Traumhaft toll, wie die unterstützt haben. Also wirklich, und das ist etwas, was ich wirklich an dieser buddhistischen Gemeinschaft nie vergessen werde. Dieses, wie du eben dieses Bild hattest mit den Fingern, die aus dem Taschentuch rausragen. Wir sind verbunden. Und jede noch so kleine Ursache hat eine Wirkung im Ganzen. Ja, wenn ich morgens meine Brötchen hole und die Bäckerin anlächle und ihr einen schönen Tag wünsche und so zur Arbeit gehe und gucke, wie kann ich als Mensch heute etwas Positives verschenken? Ja, dieses Verschenke dich finde ich so geil. Und das wäre mir, glaube ich, ohne diese jahrelange buddhistische Praxis nicht so in Fleisch und Blut übergegangen.
Ja, also, mir wäre es gar nicht, glaube ich, in den Sinn gekommen. Also, dass auch so Dinge wie, eben wie du sagst, ein Lächeln an einen Menschen oder, also, wenn irgendjemand irgendwo sitzt und irgendwie unglücklich ist, also, dass man halt nicht einfach vorbeigeht, sondern einfach mal fragt, ist alles okay? Oder so. Einfach das. Also, das finde ich auch und das finde ich in der jetzigen Zeit so wichtig. Also ich finde, es ist einfach, lächeln kann man immer. Hallo sagen kann man immer.
Ja. Kostet nichts. Und wie ne, Präsident Ikeda immer gesagt hat, Wertschätzung, loben. Ja, also das ist etwas, was bei mir hängen geblieben ist, bei diesem Mann, der ja wirklich Unfassbares geschafft hat, um dieses Lotus-Sutra zu verbreiten. Dieses Loben, Wertschätzen. Ich war ab gestern ganz wichtigen Tag für mich gehabt. Ich habe zum ersten Mal in der Regie gesessen im Synchron, ne, beziehungsweise im Studio, anstatt nur am Mikro. Ich mache gerade neue Schritte und und ich habe eine Kollegin einfach, weil ich sie toll finde und ne, habe sie gelobt auch währenddessen und so und dann ist die immer aufgeblühter und so und ich weiß genau, wie wichtig das ist, gerade als Künstler, ne, dass man nicht, wir werden so oft kritisiert und irgendwie, ne, und die Stimme saß ja an dem Abend überhaupt nicht, ne, und das war so furchtbar, wie kann man so eine was weiß ich, Medea singen oder so, ne, und du weißt genau, wie das ist, ja, und du als Künstler bist ja dauernd Kritik ausgesetzt. Und die kam hinterher zu mir und es war ganz süß und sie meinte, danke, dass du mich so aufgebaut hast. Ich hatte echt einen schwierigen Tag schon und einen komischen anderen Termin und da habe ich gesagt, siehst du mal, was da möglich ist, ne, wenn wir mit diesem Wissen in die Welt hinausgehen, wir sind alle verbunden und das macht einen Unterschied für unser gesamtes Miteinander und auch für unser eigenes Glück. Und dieses, die Praxis, ja, total. Also, die Praxis für sich und andere.
Ja. Das ist auch, wie ich in meinen ganzheitlichen Stimmcoachings 100% arbeite. Also aufbauend, unterstützend, ermutigend. Ich hebe einfach den Raum für die Menschen, die sich dort entdecken können und wachsen. Und es ist also, wie wir noch gelehrt, also mit was für Lehrern wir noch zu tun hatten, dieses angeschrien werden oder jemand haut dir auf deinen Geigenbogen Hand mit einem anderen Geigenbogen drauf, weil irgendwie irgendwas nicht stimmt. Das ist für Menschen also keine Entwicklungsmöglichkeit, weil dann kommt natürlich Angst Und aus, also wie wir alle wissen, aus der Angst wächst halt auch nichts. Mhm. Mhm. Außer Anpassung vielleicht. Also, und das ist genauso, wie ich arbeite. Ich arbeite mit Kindern. Mhm. Die sind teilweise, also zwischen sechs und 50 sind vielleicht die Leute, mit denen ich arbeite.
Wahnsinn, so eine Range, okay.
Ja. Yeah.
Wow.
Und sorry, habe ich vorgegrätscht, aber ich meine,
nee, alles super.
Aufbauen, die sollen da pfeifend rausgehen oder springend oder singend und oder lächelnd oder und zwischendrin auch mal weinen in der Stunde, ist auch okay, wenn was hochkommt, was eben raus muss. Aber grundsätzlich geht es nie darum, irgendwie einen Menschen, du bist nichts, du kannst nichts, es wird nichts, kannst du doch gar nicht wissen, man weiß ja gar nicht, wo es hingeht.
Mhm. Wow. Soweit waren wir jetzt noch gar nicht mit deinem Coaching. Also du hast irgendwann auch angefangen, neben deinen Auftritten, die ja im Moment durch Corona natürlich irgendwie wahrscheinlich sich um einiges reduziert haben, wo ja auch viele Künstlerkollegen wirklich zu darben haben und echt Schwierigkeiten haben, einfach wie sie die Miete zahlen sollen, du hattest parallel dann, während du schon als Sängerin irgendwie dann immer mehr Aufmerksamkeit bekommst, das ist ja irre, also ich meine, ne, wo du überall schon warst und wo du auch wirklich gute Resonanzen bekommen hast, ne, also hast du dann noch die Zeit gehabt, nebenbei dieses Gesangstraining, Coaching zu machen, oder war das zuerst nur wirklich real vor Ort oder schon immer, dass du das auch online gemacht hast? Oder wie machst du das im Moment?
Also es war immer, ich habe immer auch unterrichtet, also mehr oder weniger. Ich im Theater in Bielefeld war, da gab es wenig Zeit, weil man einfach sehr viel gearbeitet hat und dann muss man mal Pause machen dazwischen. Aber in Aachen am Theater hatte ich jahrelang daneben den, da war ich Stimmcoach an der Theaterschule in Aachen für Schauspieler.
Ah.
Und witzigerweise habe ich nie Opernsänger irgendwie gecoacht oder sowas, sondern immer Leute, die eigentlich die Stimme für eben Schauspieler müssen auch singen. Die haben eine totale Hemmung vorm Singen. Die waren total, jetzt muss ich singen. Ich kann viel besser sprechen. Gut, dann lass uns doch mal gucken, was gibt's für Lieder, wo man sprechen und singen kann. Also ich habe immer versucht, diese Barriere zwischen dieser Angst vor Gesang irgendwie wegzunehmen und zu gucken, was kriege ich von diesen Menschen, und dann unterstützen wir da und dann machen die schöne Abschlussprüfungen da in Aachen. Also es war wirklich für mich eine ganz tolle Erfahrung zu sehen, wie du gesagt hast vorhin, wenn man jemanden so unterstützt und guckt, was bringt er mit? Also wenn jemand natürlich keine Musikalität mitbringt, dann muss man ihm jetzt kein Mozart-Lied dahinlegen. Mhm. Muss man halt irgendein Stück wählen, wo viel gesprochen wird und ein bisschen gesungen.
Weißt du, was mich gerade total berührt? Weil du hast ganz am Anfang erzählt, hattest auch mal überlegt, Geburtskrankenschwester zu werden. Ich weiß jetzt nicht den Fachausdruck, den du vorhin benutzt hast.
Kindersäuglingsschwester wollte ich immer
werden. Kindersäuglingsschwester, also sozusagen das Leben unterstützen, wenn es gerade auf der Welt angekommen ist. Weißt du, was du als Coach, als Stimmcoaching ja eigentlich machst? Wenn man sich den Begriff Person mal anguckt, ne? Also das heißt ja Personare. Ja, also durch die Maske hindurch tönen, die Ausstrahlung, die Seele, ja, die Seele die Stimme ist der Muskel der Seele, habe ich irgendwo mal gelesen, ja, wo du sozusagen hilfst, die Schwingung einer Seele in die Welt zu bringen und da die Blockaden freizumachen. Das berührt mich
zu
total.
Befreien, ja.
Deine Vision, also eine ganz kindliche oder ja kindliche Vision, die du wahrscheinlich als Kind, als junger Mensch hattest, durch deinen Beruf als Sängerin, durch deinen künstlerischen Werdegang jetzt trotzdem ausübst auf einer spirituellen Ebene.
Das
ist total schön. Aber es ist so. Weil wenn du die Stimme frei fließen lässt, geht es gar nicht anders, dass dein ganzes Charisma, deine Ausstrahlung, deine Persönlichkeit, Personare, deine Persönlichkeit überhaupt erst sichtbar und in Schwingung kommt und in die Welt gehen kann.
Ne? Und genau, und das ist 1A meine Geschichte. Also das ist 1A
Wahnsinn,
mein Weg.
Also
und ich glaube, deswegen kann ich das, also ich, wie soll ich sagen, ich finde es irgendwie wichtig, dass jeder weiß, wenn er mit der Stimme irgendwas arbeiten will, jeder kann was mit seiner Stimme machen. Mhm. Und ich glaube, es geht ja nicht nur darum, dass man singen kann. Ich meine, es gibt auch viele Leute, die zu mir kommen, hier die erwachsenen Leute zum Beispiel, die sich nicht trauen zu sprechen. Ich hab zum Beispiel Menschen, die aus einem anderen Land kommen, mit einem Akzent sprechen, die sich schämen, die zu leise sind, die Stimmen, die immer wegbrechen. Also all diese Sachen. Und ich arbeite aber trotzdem über Singen, weil das ist mein Tool. Verspielt und leicht und alte Belastungen oder Traumata, wie man es jetzt nennt, Blockaden zu lösen. Und so gehe ich auch den Weg mit meiner Stimme. Und deswegen, glaube ich, singe ich auch überhaupt noch, weil das ist, was mich an mir auch immer wieder so fasziniert, wo ich so denke, neue Blockade, warum? Irgendein Glaubenssatz von irgendwoher, okay, cool. Muss ich mal kurz vielleicht drüber nachdenken? Und dann fange ich an zu arbeiten und dann versuche ich mich in die Freiheit zu bringen. Und so arbeite ich auch mit den Menschen, die zu mir kommen. Und ich habe sehr schöne, verschiedene Menschen in meinen Klassen, wo ich immer wieder berührt bin von den Geschichten, die diese Menschen im Rucksack mit sich tragen und die dann da stehen plötzlich und dann sich trauen, ein Lied alleine zu singen.
Wahnsinn. Ja, also mein Coaching ist ein bisschen anders gelagert. Ich mache ja Präsenzcoaching, also ich arbeite natürlich auch ein bisschen mit Stimme, aber das ist nicht der Hauptfokus, sondern es geht darum, wirklich sich dahinzustellen und sich zu trauen zu sein. Ja, und mit allem, wie man ist, ohne dass man das Gefühl hat, oh, ich bin zu fett oder irgendwie ich habe ein Doppelkinn oder so. Gerade in Zeiten vom Internet, wo es einfach so einfach ist eigentlich und wo wir so unfassbar gute Möglichkeiten haben, unsere ganzen Schätze in die Welt zu bringen. Und viele Leute, die hochqualifiziert sind, die tolle Sachen haben, um diese Welt wirklich nachhaltig zu verändern, zum Positiven, trauen sich nicht. Na, und das ist so. Aber das ist interessant, ne, dass man sich als Künstler, und da kommen wir gleich mal zu deinem weiteren künstlerischen Werdegang, weil ich möchte ganz gerne trotzdem wissen, wie das für dich ist, wenn du dann als Opernsängerin auf der Bühne stehst. Das muss ja ein Hammer sein, wenn ein Orchester dich da begleitet. Es ist schön, dass wir beide irgendwie so diese Idee gehabt haben, okay, aber wir wollen auch andere unterstützen in diese Helligkeit, in dieses Licht, in diese gute Energie, in ihre Buddha-Natur im weitesten Sinne zu kommen. Finde ich total schön. So, jetzt mal Buddha bei die Fische, Schätzelein. Wie ist denn das, wenn du plötzlich in Japan irgendwie da auf einer Bühne stehst und eine ganze Oper singst oder ein paar Arien singst? Ich meine, wie, das muss doch overwhelming sein, oder? Alter Falter, also
das war, das,
wenn die Leute dich feiern wegen deiner Stimme.
Das war eine ganz krasse Erfahrung, weil ich meine, ich kann ja kein Japanisch. Ist ja, also klar, ich war die einzige Europäerin in dem Cast und die anderen waren alle Japaner und konnten sich verständigen und ich nicht. Und am Anfang war ich so aufgeregt, also Tokio alleine hat mich natürlich auch schon, ich meine, diese ganze Kultur ist, ich war so aufgeregt, dass ich in dieses Land, wo mein Buddhismus herkommt, dass ich dann da, ich war natürlich dann auch in dem Kaikan, ich habe es alles angeschaut, dass ich da überhaupt hinkam. Weil Japan liegt, ist für mich schon weit weg. Also ich bin mehr so ein Afrika-Typ irgendwie, ja. Also da dachte ich immer, da komme ich mal hin. Aber Japan irgendwie so, nee. Und dann...
Wie kamst du dazu und was habt ihr da gemacht?
Eben, wir haben, die haben ein Konzertprogramm gehabt mit Strauss und Wagner. Hm. Und da braucht man natürlich deutsch sprechende Sänger. Und ich durfte dann dort Brünnhilde ausprobieren, ein bisschen Ausschnitte und Rosenkavalier von Strauss und weiß gar nicht mehr genau. Also irgendwie so ein Programm. Witzigerweise einfach wegen der Sprache ist es eigentlich passiert, weil sie deutsche Sänger brauchten. Und dann war ich dort und wir konnten uns nicht verständigen. Es war freundlich und man hat sich so zugenickt und wie man so ist, respektvoll. Also wirklich nett, aber das war's. Und dann ging ich immer wieder da zurück in mein Hotel, auch mit einem Fahrer, weil ich mit diesem U-Bahn-System, also von einer Seite nach der anderen in Tokio, da kannst du ganz einfach eigentlich verloren gehen. Und es war irgendwo. Und dann, wenn man aber Musik macht zusammen, weißt du, wenn dann alle anfangen zu singen, dann ist eine riesige Verbindung da. Und also das ist für mich immer wieder, warum Musik, egal in welcher Form, so wichtig ist. Es ist eine Sprache, die ist universal und verbindend und öffnet irgendwie einen mystischen Aspekt. Du bist dann eine Gruppe, obwohl du dich nicht, die wissen ja nichts von mir, wir konnten uns nicht unterhalten, die wissen wahrscheinlich nicht mal, wo ich herkam. Alles, all das. Und dann verbeugt man sich zusammen und nimmt diesen Applaus entgegen und alle sind am Strahlen. Die Menschen im Publikum sind am Strahlen. Ja.
Die Welt ist Klang.
Danach gibt's dann so eine Premierenfeier und dann bin ich, dann muss alles wieder gedolmetscht werden, damit ich überhaupt teilnehmen kann. Das ist total spannend gewesen. Und ich habe danach noch eine Reise da angehängt. Für Kyoto wollte ich gerne sehen und Kobe und so. Ich habe dann da ein bisschen geguckt. Ich habe es geliebt. Was für ein Land. Was für eine Erfahrung. Also es war 2015. Es war wirklich, wirklich toll.
Ich wollte auch immer nach Japan, das hat irgendwie nie geklappt und ich bin auch ehrlich gesagt froh. Damals wäre ich wahrscheinlich völlig overwhelmed gewesen. Also
es ist eine andere Kultur.
Ich muss ja hier schon aufpassen in Berlin und Berlin ist eine große Stadt, ne? Mir das einfach, dass ich nicht überflutet werde von zu vielen Sinneseindrücken. Und Japan, eine ganz andere Kultur, anderes Essen, anderer Umgang, ganz andere Sprache. Andere Dimension, wenn ich mir Tokio angucke. Ich glaube, ich hätte mich nur noch auf dem Boden gelegen und hätte mich gar nicht mehr bewegt und wäre überfordert.
Ich verstehe dich total. Bei mir ist es genauso. Bei mir wäre es genauso. Und ich würde auch niemals privat einfach sagen, ich fliege mal nach Tokio und schaue es mir an. Genauso wie ich also immer wie den Grund brauche, die Welt zu entdecken mit dem Beruf. Also ich fliege nach Tokio, weil ich dort singe. Da habe ich eine Aufgabe, dann habe ich ein... Ne? Mhm. Ich fliege nach New York, weil ich dort vielleicht singe. Ich traue mich dann solche Sachen eben, weil ich war einen Monat in Bulgarien dieses Jahr zum Singen.
Wahnsinn.
Ich lebe einen Monat in Bulgarien, weil ich da arbeite. Und dann entdecke ich es von da aus. Aber sonst würde ich eher schüchterner rangehen an so Dinge. Mhm. Ich bin auch schnell überfordert. Und ich brauche auch vor allen Dingen ein ruhiges Zentrum zu Hause dann. Also ein ruhiges Hotelzimmer oder ein ruhiges Airbnb.
Oh ja.
Da muss dann Ruhe sein, sonst wird's schlecht. Ja.
Oh ja. Sag mal, eine Frage, die ich noch habe. Mir als Schauspieler ging das oft so, wenn ich Rollen gespielt habe. Also gerade als ich dann anfing zu praktizieren, das war ja relativ am Anfang meiner Schauspielzeit, als ich dann mit der Schule fertig war, dass die Rollen, die ich bekommen habe, oft wird man ja besetzt, also gerade wenn man fest ist am Theater, hast du ja auch erlebt und jetzt wirst du sozusagen angefragt für bestimmte Rollen, wahrscheinlich, du bist jetzt freiberuflich, ne? Du bist nicht mehr fest an dem Haus. Für mich war das ganz oft so, dass ich wirklich erstaunt war, dass die Rollen, die ich gerade gespielt habe, unmittelbar etwas mit meinem karmischen Prozedere zu tun hatten. Ist das bei dir auch so? Weil ich meine, deine Rollen sind natürlich viel, viel aufgeladener noch, weil es erstmal wie soll ich das sagen? Also einfach, die sind aufgeladen energetisch, auch von der Bedeutung her. Oft, ne, wenn du eine Opernrolle spielst und singst, hat das was auch mit ganz oft mit dir ganz persönlich zu tun? Oder ist es oft so, wenn du plötzlich eine Brunhilde singst, geht doch eigentlich gar nicht. Du musst dich ja mit dir verbinden, um überhaupt das Wesen dieser Musik zu erfassen, oder?
Ich glaube, dass ich durch die Rollen, die ich bekommen habe, mehr über meine Gefühle verstanden habe. Also wenn du im Festengagement bist, dann ist es schon ein bisschen so, dass man wirklich eigentlich so durch die Bank viele verschiedene Sachen spielen muss, die nicht immer was damit zu tun haben, was man vielleicht fühlen kann. Aber jetzt so rückwirkend, wenn ich jetzt wähle, dann sind es viele Rollen, mit denen ich wirklich emotional viel anfangen kann. Also auch, wo viel Verknüpfungen immer aus meiner Geschichte kommen, wo ich Gefühle gefühlt habe, um die dann durch meine Seele eben auszudrücken. Und wenn dann Leute nach so einem Auftritt oder Konzert oder einem Abend sagen, ich habe ihre Seele singen gehört.
Ja.
Dann ist es natürlich ein wunderschönes Kompliment für Durchlässigkeit und für genau das, was die Menschen dann auch final berührt und nicht, sie haben wirklich eine laute, hohe oder krasse Stimme. Das sind halt so, das ist, was mich gar nicht so interessiert. Mich interessiert wirklich so, was die Themen sind, die Menschen dann berühren.
Das geht meinem Mann immer so. Das berührt mich sehr. Der ist wirklich addicted, was Oper betrifft. Also der guckt sich jetzt im Januar auch innerhalb von einer Woche alle vier Ring-Inszenierungen hier an der Deutschen Oper an und so. Der ist verrückt. Ja. Also das kann ich. Ich gehe zweimal im Jahr mit in die Oper, aber mir wird es dann einfach auch wirklich zu intensiv. Also Philharmonie ist was anderes, wenn dann nicht so viel gesungen wird, aber Oper, es haut mich irgendwie immer völlig aus den Latschen, einfach von der Intensität.
Und Wagner ist ja auch normal.
Ja, aber Wagner ist schon toll. Also meinen ersten Wagner, meine Offenbarung hatte ich, da hat er mich mit in den Tannhäuser geschleppt. Eine tolle Inszenierung hier in der Deutschen Oper. Und ich war addicted von dieser geilen Inszenierung und vor allen Dingen von dieser Ouvertüre, ne? Und von diesem, also Tannhäuser ist ja, also da kriege ich jetzt schon wieder Entenpelle, wenn ich irgendwie überhaupt nur dran denke. Ja, und da ist noch kein Ton gesungen worden in der Ouvertüre.
Nee.
Und ich war schon völlig lost. Weißt du, so geht's mir in der Oper. Deswegen muss ich das gut dosieren.
Ja.
lass uns doch mal gucken, wie das so in der nächsten Zeit bei dir weitergeht. Wenn Leute Interesse haben, sich dich näher kennenzulernen, gibt es eine Möglichkeit bei dir Coaching, Gesangscoaching zu nehmen oder Stimmcoaching zu nehmen? Oder wie arbeitest du im Moment? Vor Ort oder auch online?
Ich arbeite vor Ort, so die Bestimmungen es zulassen. Ich habe einen Coaching-Raum, in dem ich unterrichte.
Oh, schön.
Und ich arbeite online. Ich habe Schüler in Deutschland und in der Schweiz. Und wenn die Schweizer Kinder ins Internat gehen, dann unterrichte ich aus dem Internat. Ich habe eine in London. Man kann von überall eigentlich auf der Welt jetzt in dieser Pandemiezeit entdeckt Coachings haben. Mhm. Ja.
Mache ich auch.
Genau, es
funktioniert hervorragend, finde ich.
Man kann einfach Kontakt aufnehmen und dann können wir nach einem Termin suchen.
Ich werde auch mal deine Shownotes, das klären wir nachher noch, unten hier in den Beitrag, in den Podcast-Beitrag einfach alle hier notieren, dass man vielleicht dich auch bei Social Media irgendwie, ne, bei Instagram irgendwie einfach abonnieren kann oder so, dass man ein bisschen mitkriegt, was du machst. Was ist denn jetzt konkret? Hast du irgendwelche Engagements jetzt demnächst? Arbeitest du gerade an einer neuen Rolle oder was, wie geht's denn jetzt in die nähere Zukunft bei dir als Künstler?
Also bei mir ist es aktuell so, dass ich ein Konzert vorbereite, ein Liederabend am 1.1. Danach habe ich am Mitte Januar habe ich ein Arienkonzert mit Orchester in St. Gallen.
Oh.
Da bin ich dran. Und dann soll eine Opernproduktion kommen außerhalb von Zürich, steht aber jetzt schon, also gab es schon eine E-Mail, dass es vielleicht nicht stattfinden kann. Also es fängt das wieder an, dass es nicht stattfindet.
Wegen Corona.
Außerhalb der Schweiz, genau, wegen Corona. Außerhalb der Schweiz ist überhaupt nichts. Das sind erstmal so die Dinge, die klar sind. Es ist die Produktion, die wir in Bulgarien hatten, die wird auch nach Amerika jetzt gehen. Das soll im Mai stattfinden in Boston.
Wow.
Soll, hätte, Fahrradkette. Müssen wir alles, also ich freue mich, wenn was kommt und wenn nicht, bin ich auch hier glücklich. Ich übe. Wofür ich diese Zeit nütze, ist, meine Stimme immer wieder neu zu entdecken. Ne? Also weil die Pandemie hat natürlich auch Zeit gegeben, um so sich selber noch besser kennenzulernen und
Absolut.
Die Neugierde für die Stimme einfach nicht zu verlieren. Jetzt probiere ich einfach neue Rollen aus, die vielleicht mal irgendjemand gesagt hat, nee, das ist nichts für deine Stimme. Denke ich jetzt so, was kanntest du 20 Jahre vorher überhaupt nicht wissen, was mit meiner Stimme passiert? Und setze mich dahin und setze mich damit auseinander und übe.
Ja, ich finde auch. Also diese Zeit, ne, so heftig sie ist, mir hat sie auch wahnsinnig viele Möglichkeiten der eigenen Entwicklung und der Entfaltung und des Ausprobierens. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich in meinem normalen Turnus geblieben wäre, irgendwie einen Podcast einzurichten. Jetzt habe ich über 50 Folgen mittlerweile in einem halben Jahr gemacht. Also deswegen, also wow, ja, intensive Zeit, aber eben auch eine tolle Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und ich finde das ganz toll. Aber das ist eigentlich klar, ne, wenn man eine lange Zeit oder wenn man schon eine ganze Zeit diese buddhistische Perspektive einnimmt und sich darin übt, dann kann man irgendwann gar nicht mehr als konstruktiv ins Leben gucken. Klar, es gibt auch immer mal so Tiefphasen und man irgendwie denkt, so, oh, geht gar nicht. Ne? Ich nenne das immer so fröhliches Voranscheitern. Zwei Schritte vor, einer zurück. Auch in der buddhistischen Praxis und auch im kreativen Prozess. Ne? So fröhliches Voranscheitern. Aber man kann eigentlich gar nicht anders, als auch die Zeit irgendwie konstruktiv versuchen zu nutzen und sich weiterzuentwickeln, zu entfalten.
Ja. Eben. Super. Und ich bin auch dabei, gerade ein dieses ganzheitliche Stimmcoaching in ein Internet-Tool irgendwie zu, ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht, ich bin da dran, dass man das auch für zu Hause haben kann und dann sich selber eben in den Tag schwingen kann mit diesem Instrument.
Oh wow.
Der Stimme. Also,
cool.
Das ist auf dem Weg.
Oh, das buche ich dann.
Wart ab.
Das buche ich dann. Also ihr Lieben, guck mal, unsere Zeit ist schon um. Die Stunde ist verflogen ohne Ende. Melanie, es war mir ein inneres Blumenpflücken heute Morgen am Samstagvormittag mit dir. Es war ganz schön. Toll, dass es
Vielen
geklappt
Dank,
hat.
Vielen Dank, sehr schön. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Danke. Liebe Grüße, Grüzis nach in die Schweiz. Ne, mein Mann fliegt jetzt nach Basel. Der kommt ja aus Basel. Von daher habe ich ja eine Affinität in die Schweiz. Obwohl ich weiß, dass Zürich und Basel ja auch irgendwie oft gerne mal
das
so ein bisschen...
Das sind zwei unterschiedliche Städte. Ich mag beide.
Ich mag einfach diese Landschaft dort. Ich bin immer, wenn ich in der Schweiz bin, denke ich so, oh, ja, I love it. Genau, ich will hier nicht mal weg. Also,
Danke dir.
Komm gut durch den Tag, ihr Lieben.
Ja, du auch.
Danke fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Beitrag teilt, wenn es euch interessiert hat, wenn ihr weitersagt, auch die anderen Beiträge mal reinhört hier in meinem Universum. Kommt gut durch den Tag, durch die Nacht, was immer ihr auch noch macht oder wann ihr das gerade hört. Bis zum nächsten Mal wieder hier in meinem Universum. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.